Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 150. Folge unseres Podcasts. Und heute ist der Christian wieder dabei, weil wenn man eine Reise macht, dann kann man was erzählen. Und der liebe Christian ist gerade zurückgekommen von seiner Expeditionsreise. Christian, grüß dich.
Hallo Christina. Ja, ich bin wieder zurück.
Voller Eindrücke und ja, wir haben uns ja schon ausgiebig drüber unterhalten und haben gesagt, du musst unsere Gäste einfach auch daran teilhaben lassen. Deine erste Reise mit einem Schiff der neuen Expeditionsklasse von Hapag-Lloyd Cruises ist jetzt ja praktisch vorbei, leider. Aber wie hat es dir denn an Bord gefallen?
Wie hast du das irgendwann mal so schön formuliert? Also ich bin schockverliebt in das Schiff, in das Produkt. Ich war ja mit der Hanseatic Spirit in Spitzbergen und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein tolles Schiff, es ist ein tolles Team allgemein an Bord, also vom Expeditionsteam über das Hotelteam, über die Kollegen in den Restaurants, auch dieses nautische Personal. Sehr nett. Wir hatten einen sehr jungen, neuen Kapitän auf der Reise, der tatsächlich das erste Mal als Kapitän, also sozusagen als der Leiter des Schiffes, tatsächlich auch auf Spitzbergen unterwegs war. Der hat natürlich Expeditionserfahrung, aber tatsächlich, dass er den Hut in Spitzbergen auf hatte, war für ihn das erste Mal. Das war also war sehr, sehr spannend, das auch mitzuerleben und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das war eine großartige Reise.
Wie sah denn so ein typischer Tag an Bord der Hanseatic Spirit für euch aus? Viele fragen ja immer und sagen, ach, aber wenn ich mit Hapag-Lloyd unterwegs bin, dann muss ich ja die ganze Zeit in dem kleinen Schwarzen mit hochhackigen Schuhen und mit einem Jackett rumlaufen. Erzähl mal, war gar nicht so, ne?
Ja, du weißt ja auch tatsächlich, dass das, du kennst mich ja nur auch und du weißt, dass das eben tatsächlich nicht wirklich das ist, wie ich rumlaufe. Und insofern war das tatsächlich, ich wusste, dass mich das da nicht erwartet, aber es ist natürlich tatsächlich dann schon so ein, das fragt man sich dann halt schon, passe ich da an Bord ganz gut rein mit meinem eher, ich sag mal so, casual style, irgendwie so auch durchaus vielleicht mal zur sportlichen Eleganz, aber eben nicht drüber neigend und auch gerne vielleicht mal mit einem einfachen Fließpullover irgendwie zum Abendessen gehen. Und ja, ich kann sagen, das hat genauso funktioniert, wie wenn ich es etwas eleganter haben wollte. Das ist da sehr letzten Endes an Bord sehr, sehr gut gelöst, auch über die drei Restaurants, die es da gibt, sodass sich da jeder letzten Endes auch in seine Nische einordnen kann. Und letzten Endes so ein typischer Tag an Bord sah in der Regel so aus, dass man früh aufgestanden ist, weil es ist eine Expedition und kein Urlaub. Ne? Also tatsächlich früh aufstehen. Ich habe es tatsächlich dreimal geschafft, tatsächlich Sport morgens zu machen. Ich glaube, bin ich relativ stolz auf mich. Die haben da so einen kleinen feinen Gym an Bord, wo man die üblichen Geräte hat. Die haben eine Fitnesstrainerin da. Ich habe da dann tatsächlich auch an einem Kurs teilgenommen, der gut besucht war, aber es war sozusagen durchaus handelbar von der Anzahl der Personen, die da waren. Also das war dann so ein typischer Start in den Tag, dass ich zum Sport gegangen bin und danach meine Frau auf der Kabine abgeholt habe, geduscht habe und dann sind wir zum Frühstück gegangen. Es sei denn, es stand eine frühe Anlandung an, was das ja auch immer gibt. Bei Hapag schifft man ja, beziehungsweise Hapag teilt einen ja in eine Zodiac-Gruppe ein. Und dann gibt es letzten Endes so zwei übergeordnete Gruppen. Und je nachdem, wann geplant ist, dass die eigene Farbgruppe zur Anlandung geht, geht es dann auch los. Und wir hatten eine Anlandung. Da sind wir Relativ sind wir, glaube ich, morgens um 8 schon im Boot gewesen, aber da hattest du ja einen tollen Tipp für mich. Und das haben wir dann tatsächlich auch genutzt und uns tatsächlich am Abend vorher ein Frühstück auf die Kabine bestellt, und zwar just für den Zeitpunkt, wenn man wieder von der Anlandung zurückgekommen ist. Und das hat
Großartig.
super geklappt. Das war super.
Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen erzählt, typischer Tag an Bord der Hanseatic Spirit. Du bist jetzt eben auf die ersten Anlandungen eingegangen, aber heißt das, dass ihr im Schnitt so zwei Aktivitäten versucht habt zu machen? Gab es Vorträge? Wie
Ja,
sieht's da aus zum
also
typischen Ablauf? Wir gehen nachher noch mal in die Details, aber so ein bisschen mal
genau,
einfach.
also der Klassiker ist, dass eigentlich angestrebt wird, an einem Tag zwei Aktivitäten, zwei Anlandungen, zwei Landgänge zu machen. Der eine findet in der Regel morgens statt, wie gesagt, durch die zwei Gruppen am Vormittag, dann sind alle wieder an Bord, dann bewegen die Kollegen vom nautischen Personal das Schiff zur geplanten nächsten Anlandestelle. Das dauert dann in der Regel so 2, 3 Stunden. Dann ist man irgendwie am frühen Nachmittag an einem anderen Ort, liegt vielleicht vor einem Gletscher oder in einer anderen Bucht, und dann geht das Spiel mit den Anlandegruppen wieder von vorne los, und zwar in der Regel in der umgekehrten Reihenfolge, und in rotiert das auch. Und ja, zwischendurch gibt es halt Mittagessen, es gibt Vorträge vom Expeditionsteam, es gibt Eisbärenwächter haben ihre Ausrüstung vorgestellt, also es gibt auch wieder
Draußen ein
die,
bisschen beobachten, die
genau,
Landschaft
man
natürlich
kann.
auch, ne?
Genau, man kann in die Observation Lounge gehen. Das ist oben auf Deck 8 ganz vorne, und kann dort bei einem Tee oder einem Kaffee oder einem anderen Getränk auch einfach mal genießen, wie das Schiff sozusagen in Bewegung ist. Es gibt in der Regel, da bietet die Fitnesstrainerin am Nachmittag auch nochmal einen Kurs an. Es gibt den Spirit Walk, also vorne am Bug des Schiffes ein Umlauf, auf dem man auch letzten Endes die Aussicht genießen kann, was natürlich besonders schön gewesen ist, als wir oben im Norden von Spitzbergen in Richtung der Hinlopenstraße gefahren sind, als es wirklich durchs Eis gegangen ist. Ja, das ist so das, was man machen kann. Und unterbrochen wird das Ganze immer wieder durch die Möglichkeit, sehr gutes Essen zu genießen.
Genau, das wäre jetzt so der nächste Punkt gewesen. Also, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber mir war eben auch wichtig, dass man sagt, es geht eben nicht ums Essen, sondern es geht um das Erlebnis. Und bei so einem kleinen Schiff hat man eben die Option, meistens zwei Aktivitäten am Tag zu machen. Es gibt die Vorträge. Man muss und soll auch nach draußen schauen, entweder oben an Deck auf Deck 9 oder 8 stehen oder in der Observation Lounge, und soll auch sich die Landschaft und das Ganze auch auf sich wirken lassen
Ja.
letztendlich. Stichwort Essen, Christian. Du isst ja auch gerne und gut, auch wenn man dir das nicht ansieht, weil du ja sonst auch sehr, sehr viel Sport machst. Wie haben dir denn die Restaurants gefallen und welches war so dein Favorit an Bord?
Also grundsätzlich haben mir die Restaurants alle sehr gut gefallen. Letztens, wir haben ja das französische Spezialitäten Restaurant,
Restaurant.
das L'Esprit. Genau, wir haben das à la carte Restaurant, und wir haben das Buffet-Restaurant, das Lido-Restaurant, und letzten Endes, wir haben sehr, sehr häufig im Lido letzten Endes gegessen, schlicht und ergreifend, weil wir festgestellt haben, dass wir gerne eine Kontrolle darüber haben möchten, wie lange das Ganze dauert. Weil man in den à la carte Restaurants, die eben auch etwas vom Niveau gehobener sind, wo es eben das Essen in mehreren Gängen gibt, wo man dann auch durchaus 2 Stunden zum Abendessen verbringt. Und da haben wir beide, meine Frau und ich, letzten Endes festgestellt, dass das schön ist. Das Essen ist, wie gesagt, in allen Restaurants ausgezeichnet. Und wenn ich jetzt sagen sollte, wo mir das Wenn du mich jetzt festnageln würdest, wo hat dir das Essen dass das Essen tatsächlich am besten gefallen, also an welchem Tag war es am besten, dann war das schon an dem Tag, wo wir im Bleu Esprit gewesen sind, in diesem französischen Spezialitätenrestaurant, weil das wirklich hervorragend war. Ich habe da meine Bouillabaisse bekommen. Ich habe das erste Mal, muss ich jetzt tatsächlich gestehen, und das erste Mal in meinem Leben Austern gegessen. Mhm. Das war wirklich hervorragend. Also das war auch vom Ambiente her, hat mir das tatsächlich das Stückchen mehr gefallen, dass ich sagen würde, das hat mir am besten gefallen. Aber ja. die Unterschiede finde ich jetzt tatsächlich sehr graduell.
Ich finde auch nicht, dass man das miteinander wirklich vergleichen sollte, denn du hast es eben ganz schön gesagt und so geht es mir ja auch, wenn ich dann in der Planung bin oder wenn ich vor Ort bin. Das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt. Die Restaurants, ich nutze sie situativ. Je nachdem, das ist ja das Schöne bei Hapag-Lloyd, ich habe ja die völlige Flexibilität.
Ja.
Ich muss mich nicht festlegen. Ich kann auch kurzfristig versuchen, in dem L'Esprit, das ist ja das einzige Restaurant, was eben nur diese knapp 35 Plätze hat, einen Tisch zu bekommen. Wenn es dann nicht klappt, dann kann ich mir auch für bestimmte Termine oder wenn ich einen runden Hochzeitstag oder Geburtstag oder so an Bord habe, kann ich mir ja auch einen Termin direkt vor Ort schon reservieren für den Abend. Ansonsten habe ich die völlige Flexibilität und kann es davon abhängig machen, wie fühle ich mich, wie viel Zeit habe ich, wie lange will ich essen. Ich kann auch im Hanseatic, das ist ja so mein persönliches Lieblingsrestaurant, auch kurz und knackig essen, aber ich kann es eben auch zelebrieren und kann daraus ein 2-3-Stunden-Menü machen.
Ja.
Das finde ich, macht es eben so aus und den Unterschied letztendlich auch.
Ja, ne? bin ich komplett bei dir.
Ihr habt ja jetzt, wir haben eben vom Essen gesprochen, wir haben über die Anleitung schon mal grob so ein bisschen angeteasert, da wollen wir aber auch noch ein bisschen mehr vielleicht drüber erfahren. Wie habt ihr eure Zeit verbracht, wenn ihr nicht an Anlandungen oder Vorträgen teilgenommen habt? Du hast Sport kurz angesprochen, genau. Es gibt ein Spa, erzähl mal, was macht man? Also viele denken ja immer, oh Gott, muss ich jetzt immer nur ins Zodiac und immer nur irgendwo wandern und immer laufen? Und der eine sagt, juhu, es kann gar nicht genug sein. Und der nächste sagt, ich möchte mir das selber ein bisschen aussuchen. Was gibt es denn für Alternativen?
Ja, du hast es gerade angesprochen, es gibt ein Spa, hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. Wir haben jetzt das zeitlich nicht hinbekommen, nochmal in die Sauna zu gehen. Das heißt, den Saunabereich habe ich mir nur sozusagen einmal tatsächlich angeguckt. Der ist allerdings sehr schön, aber es hat sich für uns halt nicht angeboten, weil der Tag, an dem wir das ins Auge gefasst haben, das war letzten Endes der Seetag und da ist uns irgendwie so ein bisschen das Packen dazwischen gegrätscht.
Ach Mensch!
Und ich bin letzten Endes jemand, der, wenn er in die Sauna geht, dann will ich das auch zelebrieren, dann will ich das nicht irgendwie einen Saunagang und dann will ich wieder raus, sondern da brauche ich zweieinhalb Stunden Zeit für. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, aber der Saunabereich ist mega. Also um es einfach mal so ein bisschen flapsig zu sagen, weil du halt einfach, du hast einfach eine bodentiefe Scheibe, wo du vom Saunabereich halt auch nach draußen gucken kannst. Und hast auch letzten Endes einen Ruhebereich außen, wo du an der frischen Luft liegen kannst. Und das gefällt mir sehr gut. Wir haben uns beide tatsächlich auch massieren lassen. Das war auch total entspannend. Meine Frau hat noch eine schöne, hat an dem Seetag tatsächlich auch noch mal eine schöne Gesichtsbehandlung gemacht, die ihr sehr gefallen hat. Also der Spa hat uns sehr gut gefallen. Die Lounge habe ich eben schon mal angesprochen, wo man sehr schön den Abend verbringen konnte. Das hat uns eigentlich mal sehr gut gefallen. Nach dem Abendessen noch mal viele Leute noch in den Spezialitätenrestaurants waren, raufzugehen, oben in die Lounge, da nochmal irgendwie vielleicht einen Absacker zu trinken. Dann war die relativ leer. Das heißt, man hatte dann schön freie Auswahl auch auf die besten Plätze nach vorne. Und dann hat um 21 Uhr die Pianistin angefangen, schöne Lounge-Musik zu spielen. Das fand ich total angenehm. Ich habe auch immer sehr schön die Kuchenzeit auf dem Pooldeck genossen, gab es wirklich sehr, sehr leckere Waffeln.
Ja.
Ich habe dich immer schön, wenn ich konnte, mit Fotos per WhatsApp versorgt. Ich fühle mich dann nochmal für entschuldigen.
Ja, es war ein bisschen hart. Irgendwann war es wirklich zu viel, wenn man jeden Tag Bilder kriegt von diesen wunderschönen Waffeln. Und ich weiß ja, wie gut sie schmecken. Ich hatte dich ja vorgewarnt.
Ja, es ist tatsächlich, also für das, was ich dort an Süßwaren gegessen habe, war das nicht andersweise genug Sport, den ich bin.
Schon, ja. Okay, wart ihr auch in der Ocean Academy?
Ja, wir waren kurz in der Ocean Academy. Wir haben das auf einmal tatsächlich alleine angeguckt und dann tatsächlich auch noch einmal, während dort letzten Endes eine Geologin vom Expeditionsteam ein bisschen was zur Geologie und so weiter erzählt hat.
Heike?
Ja.
War bestimmt Heike, oder?
Ja, genau.
Ja. Genau. Worauf hast du dich denn vor der Reise am meisten gefreut? Ich weiß es, aber teile es doch kurz mit unseren Hörern.
Also klar, wenn man nach Spitzbergen fährt, einer der Hauptgründe, warum man da hinfährt, sind natürlich Eisbären. Und das ist eine der Highlights, auf das ich mich gefreut habe. Aber vielleicht auch in so einer positiven Angespanntheit, ob das denn wirklich klappt, weil man ja eben weiß, es ist eine Expeditionskreuzfahrt, wir gehen nicht in den Zoo, es kann nicht garantiert werden, dass Eisbären gesehen werden, und auch dieses Element von funktioniert ist, hatten wir ja auch noch in einer anderen Hinsicht, nämlich ob die Umrundung von Spitzbergen gelingt, weil die Reise ist als Spitzbergen-Umrundung angelegt gewesen und wir sind Ende Juni gefahren. Da ist normalerweise das Eis im Norden von Spitzbergen in der Regel schon ein gutes Stück weg. Aber das war in diesen Jahren nicht so.
In den letzten Jahren?
Ja, genau. Das war in diesen Jahren nicht so. Und du hast mich irgendwie so ab 10 Tage vorher, hast du mich mal darauf hingewiesen, na, schau dir mal die Eiskarten an. Das wird ja spannend für dich. Und es ist halt wirklich spannend geworden, ja. Weil die Hanseatic Spirit, nach allem, was ich gehört habe, ist es das erste Riff gewesen, das sozusagen in der Saison von der Westküste auskommend durch die Hinlogenstraße gefahren ist.
Ja, korrekt.
Uns ist noch die Le Boreal von Ponant entgegengekommen, die ist aus der anderen Richtung gekommen und die, das hatte der Kapitän auch als Durchsage gemacht, als wir um in der Nordküste im Eis waren. Die Le Boreal war ziemlich glücklich, als sie uns getroffen hat, dass wir ihnen sozusagen, dass die Hanseatic Spirit sozusagen so eine kleine Schneise auch schon durchs Eis geschlagen hatte für den Rückweg.
Perfekt, ja. Okay, also, ihr habt die Umrundung letztendlich ja trotzdem geschafft. Was war denn für dich das emotionalste Erlebnis auf dieser Reise?
Dass wir einen Eisbären hatten, der tatsächlich auf unter 15 Meter ans Schiff rangekommen ist, als wir vor dem Brassfelbreen von Nordost landet, im Eis gelegen haben. Und wir haben halt es wurde ein Eisbär gesichtet, der wurde auch ausgerufen, sind wir halt vorne auf den Spirit Walk gegangen. Und
auf Deck 6.
Genau, du hattest dann den Eisbären so ungefähr in vielleicht 200 Meter Entfernung, als wir ihn gesehen haben. Und der war
schon dicht dran ist.
Was schon relativ dicht dran ist, genau. Wir hatten auch andere Erlebnisse. Das war dann auch der erste Eisbär, es war der zweite Eisbär, den man tatsächlich richtig sinnvoll sehen konnte. Am Tag davor hatten wir auch schon einen, aber die zwei Eisbärensichtungen vorher waren für mich sozusagen die Versuche, einen Eisbären zu identifizieren. Da haben die Eisbärenwächter immer behauptet, da wäre einer, aber auch mit bester Erläuterung. War dann nicht mal irgendwie ein Fleck auf dem Eis, für mich jedenfalls nicht mal ein Fleck auf dem Eis zu sehen, den ich jetzt mit gutem Willen als Eisbären hätte bezeichnen können. Und da hatte ich schon gezweifelt an meiner Fähigkeit, einen Eisbären zu entdecken. Und dann zwei Tage später, diesen Eisbären zu erleben, der halt aus 200 Meter Entfernung plötzlich anfängt, neugierig zu werden und sich langsam auf das Schiff zubewegt, das ist der Wahnsinn gewesen, weil ich kenne das halt nur sonst, dass das den Eisbrechern passiert, die halt zum Nordpol fahren und dann ihr Schiff mal abstellen und im Packeis dann ein Eisbär sehr nah dran kommt. Ja. Aber das war echt krass und das ist wirklich so um die 15 Meter gewesen sein müssen, wissen wir deshalb, weil eine Biologin aus dem Expeditionsteam ein großes 600 mm Objektiv dabei hatte und das fokussiert nicht mehr, wenn das Objekt, was fokussieren soll, unter 15 Metern dran ist.
Ja, genau, richtig.
Und ja, wie gesagt, das ist natürlich, das ist so Jackpot.
Ne? Ja, und wie war die Erfahrung für dich dann, einen Eisbären auch so in der natürlichen Umgebung zu beobachten? Also, was hat es mit dir gemacht? Ich kann da ganz viel zu sagen und es macht nicht, jeder weiß, ich bin der größte Spitzbergen-Fan aller Zeiten, aber was hat es mit dir gemacht, wenn er dann da steht?
Ja, es ist halt ergreifend, ne? weil du zum einen weißt, dass du da tatsächlich als Mensch, der eigentlich nicht Spitze der Nahrungskette ist, der Spitze der Nahrungskette letzten Endes gegenüber stehst, aber du stehst auch einem Tier gegenüber, das in seinem Bestand bedroht ist. Auf Spitzbergen ist die Population ja noch stabil, aber es ist halt eine bedrohte Art. Und der Eisbär, den wir da gesehen haben, das hat mich dann auch tatsächlich glücklich gemacht, weil der war gut genährt. Wir hatten einen Eisbären im Süden von Spitzbergen. Das ist natürlich für Eisbären so ein bisschen ein undankbares Gebiet, wenn da sozusagen das Eis weg ist. Der hat das wohl nicht geschafft, bis Ende Juni irgendwie was Vernünftiges zu fressen zu finden. Und der sah ziemlich runtergehungert aus. Und das ist dann halt, das gehört dann eben auch dazu. Also dieses Eisbärenerlebnis eigentlich dann tatsächlich auf alle Erlebnisse, die wir hatten mit den Eisbären zusammenzufassen. Man hat da tatsächlich gefühlt, wir haben zwei wirklich wohlgenährte Eisbären gehabt, die halt auch erkennbar gut genährt waren. Wir hatten diesen einen Eisbären, wo man denkt, na weia, wenn der jetzt nicht irgendwo ein totes Walross findet oder ein Wal noch angeschwemmt wird, dann wird der wahrscheinlich den Herbst nicht überleben. Dann hatten wir aber auch eine Eisbärenmutter mit Kindern. Wir hatten bei einer Anlandung, bei einer Anlandestelle, wo wir an Land gehen wollten, an Kap Lee, hatten wir, das ging dann nicht, weil drei Eisbären da waren.
Oh mein Gott.
Das war der Knaller. Da war ein Eisbär, der hat versucht, sich an Walrosse ranzumachen, bis er von einem Walrossbullen, der dann einfach mal den Kopf gehoben hat und wahrscheinlich ein bisschen lauter geworden ist, signalisiert bekommen hat, dass das irgendwie nicht so eine ganz so kluge Idee ist, sich jetzt an ihn und seine Damen ranzumachen. Der zweite Eisbär ist in Richtung von ganz langsam und unauffällig in die Richtung von einer Rentierherde gegangen und hat sich dann in die Mitte gelegt. Und ich habe so gedacht, du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass du da jetzt so agieren kannst wie mit den Robben und dass sie dir gefühlt vors Maul laufen, die Rentiere. Und ein weiterer Eisbär kam dann noch aus einer anderen Richtung und dann hat sie die sich auch begegnet und der eine hat den anderen vertrieben. Also es ist halt eine unglaublich, unglaublich intensive Naturerfahrung.
Absolut. Ja. Das Ganze wird ja so ein bisschen ummalt und unterstrichen und eben auch erklärt durch die Vorträge und Präsentationen an Bord, die ich persönlich großartig finde. Man merkt bei der Auswahl von Hapag-Lloyd, dass die wirklich hochkarätige Experten an Bord haben, alles natürlich deutschsprachig. Gab es einen, der dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, prinzipiell würde ich da tatsächlich, es ist schwierig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil viele von den Experten wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Also der Expeditionsleiter, der Arne, der hat eine total launige Art, historische Fakten rüberzubringen. Mir macht das ganz, ganz großen Spaß, ihm zuzuhören, weil es eben nicht dröge ist.
Genau, das, alles andere als dröge.
Mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nicht für jedermann was ist, aber wie gesagt, mir gefällt das sehr gut. Die Heike hast du schon erwähnt, die einem tatsächlich Geologie auch sehr gut nahe bringen kann. Wir hatten eine tolle österreichische Glaziologin, die Elisabeth an Bord, die auch das Thema Eis und Gletscher wunderbar erklären konnte. Und wir hatten mit Carsten Schwanke, dem Wettermann von der ARD, auch noch tatsächlich einen Gastexperten an Bord, der sehr, sehr viel zum Thema Wettermacher erzählen konnte. Und der hat unter anderem einen großartigen Vortrag zum Thema Extremwetter gehalten. Und er hat uns vor allen Dingen auch immer mit Wettervorhersagen, mit aktuellen versorgt. Also auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo es dann darum ging, dass wir in die Hinlopenstraße, ob wir in die Hinlopenstraße reinkommen, ja oder nein, wie das mit der Eissituation ist, ob Nebel zu erwarten ist und so weiter. Und das hat dann auch gezeigt letzten Endes, dass selbst er nicht immer richtig gelegen hat, weil das halt in der Arktis extrem schwankend das Wetter ist und sehr, sehr abhängig davon ist, wie kleine Temperaturunterschiede im Wasser sind. Und das war sehr, 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 sehr spannend. Also es ist schwierig, einen hervorzuheben, deswegen nenne ich mal 4 exemplarisch.
Mhm. Klingt sehr gut und ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich freue mich jedes Mal, wenn Arne und Heike zusammen an Bord sind und dann hattest du auch noch Matthias Meyer als Expeditions-Director an Bord, wenn ich richtig weiß. Das ist das Dreamteam. Mehr geht eigentlich nicht. Die holen wirklich das Maximum raus. Was würdest du denn jemandem raten, der plant, eine ähnliche Reise zu unternehmen? Also ich meine, das ist ja unsere Aufgabe letztendlich auch und das machen wir ja auch mit großem Engagement und schauen auch, wer passt wirklich auf welches Schiff. Aber was würdest du so jetzt nach der Erfahrung, Spitzbergen fehlte dir ja noch in deiner Sammlung, was würdest du empfehlen?
Also tatsächlich, du hast es gerade angesprochen. Was mir wichtig ist tatsächlich zu sagen, dass wer sich dafür interessiert und noch nicht so genau weiß, was er möchte, soll sich auf jeden Fall an uns wenden und einfach mal erzählen, was er sich wünscht, wie er so tickt und was ihm wichtig ist und dann ein bisschen auch darauf vertrauen, dass wir das richtige Produkt für ihn finden. Das jetzt mal sozusagen unabhängig von dem jeweiligen Schiff, was wir dann empfehlen. Und dann würde ich eben raten, einfach ein bisschen Neugier mit einzupacken und das Ganze tatsächlich auf sich zukommen lassen. Also gar nicht so viel vorab zu planen, letzten Endes sich auch so ein bisschen in dieses Expeditionserlebnis fallen zu lassen, weil letzten Endes gerade jetzt, also jetzt ein Beispiel dieser Reise, die Menschen, die für das Expeditionserlebnis verantwortlich sind, sind Profis, die wissen, was sie machen und da kann man sich letzten Endes auch reinfallen lassen und das dann einfach auch genießen.
Richtig, guter Tipp. Ich gebe noch hinzu, Demut.
Ja, genau, das ist richtig, genau. Also letzten Endes, es hätte auch sein können, dass wir nicht durch die Hinlopenstraße
oder kein Eisbären sind. Ihr könnt auch durch die Hinlopenstraße fahren und seht kein Eisbären.
Genau, das hätte tatsächlich passieren können. Aber selbst wenn wir nicht durch die Hinlopenstraße gekommen wären, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Expeditionsteam das Beste aus dieser Situation gemacht hätte. Absolut. Dass ich andere großartige Erlebnisse gehabt hätte. Dass die haben... Wenn mal Dinge, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir haben die eine Anlandung gehabt, wo die durch einen Eisbären verhindert worden ist. Das ist nicht die einzige gewesen. Wir haben häufiger Anlandestellen gehabt, wo dann halt Eisbären rumgelaufen sind. Dann ist halt ein Plan B entwickelt worden. Wir hatten am letzten Tag unserer Reise, sollten wir eigentlich noch eine Anlandung machen mit unserer Zodiac-Gruppe. Wir waren die zweite Obergruppe, die erste Gruppe ist noch an Land gekommen. Dann taucht aber ein Eisbär auf und die Gruppe musste evakuiert werden. Und auch da wieder, das Team hat sich kurz geschüttelt, und habe für uns eine wunderbare Zodiac Cruise an dem Gletscher organisiert. Und das ist halt das Spannende. Es ist halt eine Expeditionskreuzfahrt. Und da ist halt die Natur, das Wetter, die Eisbedingungen diktieren, was da passiert. Und das ist genau das, was du gerade sagtest mit der Demut. Das ist
immer mein Hauptratgeber.
Ja.
Du kennst ja nun auch noch kleinere Expeditionsschiffe. Die kleine Hanseatic Spirit mit maximal 200 Gästen in den polaren Regionen ist ja schon klein, aber du kennst auch noch Schiffe, die eben halb so viele Gäste mitnehmen. Hast du an irgendeiner Stelle das Gefühl gehabt, dass die Hanseatic Spirit zu groß für eine Expedition nach Spitzbergen gewesen wäre?
Nein.
Das habe ich eben nicht gehört. Sag du mein?
Nein, also eigentlich an keiner Stelle. Das ist, weder hatte ich das Gefühl, dass ich unter zu vielen Menschen bin, tatsächlich. Mhm. Das könnte ja sein, dass das Gefühl sich ab 120, 130 Menschen an Bord einstellt. Das verläuft sich also sehr, sehr gut auch an Bord, weil auch nicht alle Leute immer das Gleiche machen und es eben diese Einteilung in die Zodiac-Gruppen gibt.
Na, und du hast halt pro Gast so viel Platz wie auf keinem anderen Schiff. Das muss man auch sagen. Ne? Hapag-Lloyd hat das größte Platzangebot pro Gast.
Und das merkt man. Das merkt man auch, wie gesagt, man findet immer sozusagen seine Möglichkeit, Ruheräume zu finden. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Anlandung jetzt in irgendeiner Form zu kurz gewesen wäre. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, die einzige Einschränkung, wenn ich wirklich sehr lange an Land sein will, um dort zu fotografieren, dann kann das Sinn machen, darüber nachzudenken, ein kleineres Schiff zu nehmen, weil man da manchmal die Möglichkeit hat, etwas länger an Land zu sein. Aber grundsätzlich finde ich, dass das Schiff eigentlich die ideale Größe hat. Es ist wirklich, ich habe am Anfang gesagt, ich bin schockverliebt in das, was ich da erlebt habe.
Und dabei würde ich es auch belassen. Das ist ein schönes Ende, um das Schiff zu beschreiben und trifft ja auch das, was ich selber auch immer wieder von den dreien Expeditionsschiffen von Hapag-Lloyd denke. Eine Frage, Christian, muss ich dir jetzt noch stellen? Und das ist etwas, ich freue mich, dass wir die jetzt auch mit unseren Gästen teilen. Dir fehlte Spitzbergen noch, ansonsten bist du ja polar erfahren, aber jetzt möchte ich wissen, die obligatorische Frage. Eisbären oder Pinguine?
Letzten Endes ist es eine sehr, sehr schwierige Frage und es ist auch eine gemeine Frage. Aber
tut mir leid.
Ich lasse mich tatsächlich jetzt mal festnageln. Für mich sind es immer noch die Pinguine. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so das, was ich immer wieder mal von Menschen, die diese Frage auch gestellt bekommen haben, auch gehört habe. Ich hatte halt, meine erste Polarerfahrung war die Antarktis. Und ich glaube, es spielt eventuell eine Rolle, an welchem Ort man diese Erfahrung von Weite, von einsamer Natur das erste Mal gemacht hat. Und dieses Pinguin-Antarktis-Erlebnis tatsächlich ein Müh stärker nach als die Eisbären. Aber wie gesagt, ein Eisbären aus 15 Metern Nähe zu sehen, das ist schon großartig.
Das heißt, das nächste Ziel mit einem Hapag-Lloyd-Schiff in die Antarktis.
Ja, zum Beispiel. Also mir fehlen ja zum Beispiel noch die Königspinguine. Insofern, das würde sich dann ja letzten Endes anbieten. Ja.
Ja. Sehr schön. Lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du die Erlebnisse mit unseren Hörern geteilt hast und berichtet hast von eurer Tour. Und ich denke, wenn jetzt noch Fragen sind, Sie merken, jetzt ist der Christian genauso Experte für Spitzbergen und die Schiffe kennt er auch. Melden Sie sich bei uns und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung, auf Ihre Fragen und beraten Sie da gerne. Danke dir, Christian, für deine Zeit und bis zur nächsten gemeinsamen Folge.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich auf viele Fragen und viele Gespräche.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.